Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Das Ganze mit der Analyse und dem Rückblick und natürlich auch mit dem vorausschauenden Blick auf das Wochenende. Und das Ganze nämlich mit der Nürburgring Langstreckenserie, mit dem zweiten Saison-Highlight im Endeffekt. Das Saison-Highlight, was eigentlich ja dran stattfinden wird, ist ja im September das 12-Stunden-Rennen, nämlich das 6-Stunden-Rennen. Das betrachten wir in Hülle und Fülle und gehen natürlich auch in die Klassen hinein. Und dann schauen wir natürlich auch auf die FIA WEC, die 6 Stunden von Monza. Das war ja ein Event, was ja von Premieren geprägt war. Alleine schon für die Iron Dams Mannschaft, nämlich für Rachel Frey, Michael Gatting und für Sarah Bovy, die nämlich ihre erste Pole eingefahren haben. Und das ist eigentlich fast schon historisch, oder es ist sogar historisch, denn das erste Frauenteam bzw. die erste Frauenpole in einer FIA-Weltmeisterschaft, das gab es vorher noch nie. Und natürlich schauen wir auch explizit auf die Premiere des Peugeot 9X8 und wie der so verlaufen ist. Dann geht es natürlich auch nach Österreich, in die Steiermark, zum Porsche Supercup. Da hat sich einiges in Bewegung gesetzt. Und wer Gewinner und wer Riesenverlierer des Wochenendes war, da gehen wir dann im späteren Verlauf nochmal drauf ein und natürlich auch der Vorausschau auf das Wochenende, nämlich auf die Insovertex Sportscar Championship. Das ist tatsächlich unsere einzige Station an diesem Wochenende, nämlich hier Lime Rock Park, und da gehen wir dann in ausführlicher Weise da auch nochmal drauf, wie es da auch nochmal in der GTD und der GTD Pro aussieht. Vor allen Dingen, es hat sich da auch einiges noch geändert in Richtung dieses Wochenendes. Damit ist jetzt klar, was wir vorhaben, und damit wünsche ich euch hier herzlich willkommen im GT-Talk auf meinsportpodcast.de zu der neuesten Ausgabe hier dann an diesem Mittwoch. Damit direkt der Switch, nämlich auf die Rowe 6 Stunden ADAC Ruhr Pokalrennen, was ja an diesem Wochenende dran stand. MSC Ruhr Blitz Bochum hat ja oder trägt ja wie bekannt immer das 6 Stunden Rennen aus, was ja bisher das Saisonhighlight war bis zum Jahr 2021, doch jetzt eben durch das 12 Stunden Rennen dann später im Jahr, nämlich im September, ersetzt worden ist. Aber für die Teams natürlich trotzdem immer irgendwie was Besonderes. Natürlich die gewisse Renndistanz mehr dazu noch zu bekommen. Im Endeffekt die 2 Stunden ja auch in Sachen Racing ja immer interessant, wie sich ja auch das mit den ganzen Taktiken entwickelt. Und da blicken wir ebenfalls genauso hier dann nochmal drauf. Wir gehen ins Training rein, und da war es im Endeffekt ein schnelles Unterfangen, wenn man das angeht, was schnelle Zeiten dort zumindest an der Spitze angeht, nämlich Christian Krong ist direkt mit 2 starken Zeiten. Die erste Zeit, die er gesetzt hat, war im Endeffekt noch unter Vorbehalt, 7:51.825, denn er verbesserte sich nochmal, nämlich direkt in der zweiten Runde mit 7:51.330 und sicherte sich damit die Pole. Frank Stippler und Philipp Ellis dann zu diesem Zeitpunkt, das war rund 22 Minuten in der Session hinein. Das waren die auf Platz 2 und 3 standen. Kuhberger Marciak und Lukas Sandro Treffs dann auf der 5. Position zu sehen mit dem Langkraft Mercedes. Also hatten wir im Endeffekt BMW, Audi, Mercedes, Audi, Mercedes. Also ein Gespann zumindest unter den Marken der Deutschen, die da vorne waren. Und das hat sich im Endeffekt auch über die Zeit dieses Trainings nicht mehr geändert. Liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Traffic natürlich über diese Session hineinkommt. Natürlich auch die ganzen Kurz-60-Phasen, die natürlich eine Verbesserung der Zeit quasi unmöglich machen. Dann gab es noch im Endeffekt eine Zitterpartie zum Ende des Trainings. Das Auto nämlich mit der 25, nämlich der Huber Motorsport Porsche, von unter anderem pilotiert von Nico Menzel. Der setzte sich nochmal auf Platz 2, das Ganze nämlich denkbar knapp, 0,126 Sekunden hinter dem Valkenhorst Motorsport BMW M4. Und trotz dessen war die Freude bei der 25 nämlich sehr gering oder hielt sich zumindest sehr in Grenzen, denn es gab einen Kurz-60-Verstoß im Qualifying, das tatsächlich nicht von Nico Menzel ausgelöst worden ist, sondern von seinen Teamkollegen und deshalb das Auto tatsächlich von ganz weit hinten starten musste, besser gesagt aus der Boxengasse und da dem Feld hinterher starten musste und somit im Endeffekt das Starten aus Startreihe 1 zumindest mal zunichte gemacht hat und damit im Endeffekt das gute Ergebnis auch fürs Rennen vorerst mal ein Ende gesetzt hat. Wie gesagt, Valkenhorst Motorsport mit der Pole mit 751,330 mit einem Schnitt von 186 km/h da auch sehr gut bedient worden. Der zweite Platz für Huber Motorsport bleibt ja. Das ist ja im Endeffekt eine Post-Session-Penalty gewesen. Von daher Platz 2 in dem Sinne fürs Zeittraining da noch gesichert. Vincent Kolb und Frank Stippler rückten ja auf Platz 2 hinauf. Im Endeffekt im Starting-Grid aufgrund der Strafe mit der 751,665, grundsätzlich ein sehr knappes Qualifying. Alle 5 bzw. alle 4 Autos, wenn wir den Huber Porsche mit dem 5, mit der Startnummer 2 oder mit der Platznummer 2 da nochmal dazu rechnen, sind es 5 Autos innerhalb einer Sekunde. Und wenn wir da nochmal weitergehen, sind es 7 Autos innerhalb 1,6 Sekunden, die dort dann in dem Qualifying dabei sind. Und man muss überlegen, das Ganze bei rund 24 Kilometer. Platz 4 ging an die Schnitzelalm-Truppe mit der Nummer 11, Philipp Ellis, Marcel Marcewitz, Miklas Born und Marek Bergmann, die sich das Auto erteilen, zu viert im Endeffekt mit einer 6-Stunden-Distanz, ja, fast schon ein bisschen ungewöhnlich. Normal sind es ja immer 3 oder sogar bei dem Fall Scherer Sportteam Phoenix mit Germaciak Schramm und auch mit Kolb Stippler sind es tatsächlich nur 2. Viele gehen auf Dreier-Konstellationen. Das Ganze nämlich auch Hubert Haupt Racing, Auer, Love und Maini. Da hat es ja auch nochmal eine Änderung gegeben. Dort mussten ja eigentlich oder dort sollten ja im Endeffekt ja auch eigentlich das Auto oder die Fahrer auch unter anderem ja Hubert Haupt und auch der DTM-Pilot, nämlich Lukas Stolz, auf dem Auto da sein. Das hat sich aber eben geändert mit Ayun Maini und jetzt eben mit Lukas Auer. Dann Platz Nummer 8, die Falkenmannschaft, und Platz Nummer 9 ging auch an die Falkenmannschaft, Joel Eriksson und Sven Müller und Tim Heinemann und Alessio Picorello, die mit sich mit einer 754,3 beziehungsweise mit einer 754,812 hingeben mussten und das Ganze eben in Platz Nummer 8 und 9 zu sehen. Konrad Motorsport war auch dabei und die machen die Top 10 nämlich fest, nämlich mit Hjalmar Buhmann und Maximilian Hagländer und auch mit Michele Di Martino in dem Lamborghini Huracan GT3, der wie bekanntlich von Konrad Motorsport als einziger Italiener aus dem Hause Lamborghini geliefert wird. Jemand, der den Start als Pole-Setter damit manövrieren wird, war Ben Zak. Es war seine Premiere, im Endeffekt auch auf der Pole-Position der Nürburgring Langstrecken-Serie, auch als Startfahrer. Und wir haben ihn gefragt, was macht es im Endeffekt so besonders? Und er reagierte fast schon ein bisschen cool darauf. Also ganz abgeklärt, der Junge. Man muss auch sagen, er ist bei der BRDC der Superstar. Jemand, der die BRDC nichts sagt, das ist ja die britische Racing Drivers Club, also fast schon der Motorsport, oder es ist sogar mit der Motorsportverband im Endeffekt der britischen Organisation, der Heart of British Motor Racing im Endeffekt, auch dort hinter, was ja hinter auch dem Silverstone Grand Prix steckt, und er ist nämlich auch der BRDC Superstar, nämlich Ben Tuck, und mit ihm haben wir gesprochen und wie gesagt, ganz lässig hat er darauf reagiert, wie er den Start angehen soll. Damit hören wir jetzt Ben Tuck im Starting Grid des NLS 5.
Pole position and row one for your car. Is this something special for you with the 6-hour race and the little more distance and today to starting in the first row in the best position?
Yeah, exactly. And it's the first time that I've started the race from pole position as well in NLS. So, yeah, well, obviously went last year when I was teammates with Christian, he had pole position as well, but I didn't start the race. So, yeah, this is something special for me.
You are a young gun, we say here. On the Nordschleife with two experienced drivers. How much does it help to have Andy Sujek and Christian Krongnes here on this car to learn the track and to gain time on them?
Yeah, exactly. Just any question that I can think of, one of those two guys would have had this before anyway. So their experience is crazy. So I can really rely on them to answer any questions, always helping. And yeah, I'm feeling good.
Do you did something different today to with the pole position, or is normal business, so normal job for the 6-hour race?
Yeah, normal job. It's a super long race, so no pressure at the start. If I lose one or two positions, or if I stay in first, just easy anyway. You know, it's a long race. We know a lot can happen.
Ja, er sprach es ja an. Im Endeffekt das erste Mal für ihn, dass er das Rennen auf der Pole Position in der Nürburgring-Langstreckenserie startet. Für ihn natürlich auch etwas ganz Besonderes. Vor allen Dingen, ja, wie gesagt, hat er noch nie gemacht und in dem Sinne ja auch, ja, was Besonderes, vor allen Dingen auch schon beim 6-Stunden-Rennen dies zu tun. Er sagte ebenfalls auch mit der Frage, wie es dann aussieht für den Start und für die Distanz im ersten Sinn, dass er ja im Endeffekt eben erstmal die Position egal ist, selbst wenn er ein paar Positionen verliert, wäre es nicht schlimm. Hauptsache erstmal das Auto natürlich irgendwie gut über die Linie bringen, heißt gut natürlich auch in die Box bringen ohne großartige Beschädigungen. Und das hat er dann gut gemacht, muss man wirklich sagen, da in seinem ersten Stint. Da kommen wir natürlich später dann auch nochmal zu sprechen, wie es dann aussieht. Auch haben wir im Starting Grid darüber gesprochen, nämlich über jemanden, der neu dazugekommen ist, nämlich für dieses 6-Stunden-Rennen, nämlich Philipp Ellis, der das Schnitzel im Racing Team unterstützt an diesem Wochenende, der ja letztes Jahr noch in der DTM gefahren ist, ja dann in diesem Jahr sich größtenteils auch in der IMSA WebTec Sportcar Championship konzentriert, dieses Wochenende ja auch wieder dabei mit Windward Racing. Und da haben wir ihn auch mal gefragt, wie es da aussieht, und haben dazu ein bisschen Bezug genommen, natürlich dann noch auf das Mosport-Wochenende, was ja die letzte Station vor Lime Rock Park war, der IMSA WebTec Sportcar Championship, und wie so ein bisschen der Vergleich zur Nordschleife ist. Aber die Antwort scheint eigentlich relativ klar zu sein. Wir hören mal rein beim Schweizer, nämlich Philipp Ellis.
Jetzt das erste Mal mit der Schnitzelalm-Truppe, jetzt 6-Stunden-Rennen, letzte Woche noch in Mosport gewesen, jetzt wieder Nordschleife. Kann man die beiden Strecken so ein bisschen miteinander vergleichen?
Boah, schwierig. Tendenziell ja, aber die eine Strecke ist natürlich ungefähr ein Fünftel so lang wie hier. Aber es sind beide sehr, sehr Oldschool-Strecken natürlich, also das haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Geht beide sehr, sehr viel hoch und runter, hast keine Auslaufzone. Im weitesten Sinne würde ich sagen, ja, kann man vergleichen.
Steht ja ganz gut im Qualifying, Startreihe 2. Wie läuft es fürs Rennen? Was habt ihr da in Aussicht?
Gehört natürlich Attacke nach vorne. Also mal schauen, was geht. Die ersten paar Runden am Start. Erstmal sauber durch den 1 kommen, da ist immer ein bisschen Chaos. Und dann klar versuchen, nach vorne zu fahren, auf 1 und am besten wegzufahren vom Feld.
Ja, Philipp Ellis, der ja beim Start zumindest auch mal eine richtig dicke Rolle gespielt hat. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen und in dem Sinne da auch da nochmal zu. Ja, im Endeffekt hatten wir in der GT3-Klasse natürlich nicht in Anbetracht so viele Autos, dafür in der Cup 2 natürlich super viel, auch alleine schon wieder hier Black Falcon Team, Identica, Paul Hekama und Tobias Müller, die in dieser Zeit natürlich wirklich sehr, sehr stark performen. Das muss man einfach wirklich sagen. 809927. Damit ganz knapp tatsächlich an dem Teichmann Racing KTM Crossbow GTX von Griesmann, Rönnefahrt, Wolte und von der Laden dran. 2,5 Sekunden. Jetzt denkt man sich, ja, ist ja doch ein relativ großer Abstand, aber tatsächlich ist es für, dass der KTM Crossbow GTX dafür auch nochmal besser gebalanced ist in der BOP unter diesen Fahrzeugen, da auch nochmal zu sehen, 2,5 Sekunden eigentlich top. Also muss man wirklich sagen, 809927 zu 807331. Das wirklich eine super, super starke Zeit. Auch von dem Avia W&S Motorsport von Daniel Blickle, Tim Scherbert und David Jahn, die ja nur 8000stel tatsächlich hinter der Pole-Zeit von eben Herr Kammer und Müller dabei waren. Und da weiß man einfach, dass in der Cup 2 super, super, super viel los ist. Genauso auch wie es in der Cup 3 ist. Dort ja an der Pole oder in der Pole gestanden das JFK Performance Motorsport-Auto von Jens Bondelfind, Moritz Oberheim, Thorsten Wolter und Christian Konneff. Da gehen wir gleich dann auch nochmal auf deren Rennen ein und steigen jetzt ein, in dem Sinne auf den Start. Und der Start, da hat man so ein bisschen gedacht, oh, nicht, dass das vielleicht ein Frühstart war, aber war es tatsächlich nicht. Nämlich Philipp Ellis stürmte in Richtung Platz Nummer 1 und das ja, zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, wieder ein verkorkster Start für Walkenhorst Motorsport und vor allen Dingen, weil man das ja auch schon beim letzten Rennen hatte, dass man ja eine gute Platzierung hatte, besser gesagt die Pole, und dann dafür tatsächlich bestraft worden ist, im Endeffekt dafür, dass man diese direkt dann wieder verliert. Aber man muss sagen, wenn man sich das nochmal aus der Helikopterperspektive anschaut, Philipp Ellis wirklich viel Abstand gelassen und sich da im Endeffekt rangerobbt und antizipiert, wann die Ampel auf grün ging, ja, hat sich da an der Boxenmauer vorbeigeschoben. Das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Ben Tagner extrem nah an dem Mercedes-AMG von Philipp Ellis dran, aber tatsächlich konnte er sich da dann vorne halten, Philipp Ellis. Ganz knapp wurde es dann im Bild Hintergrund, das hat man gar nicht mal so wirklich wahrgenommen. Das war in Sandwich zwischen dem Hubert Haupt Racing Team Bildstein Mercedes und den beiden Schnabel Engineering Falken Porsches, die da ja wirklich krass nah aneinander geraten sind und sich dort ja fast schon wirklich beinahe das Rennen schon in der ersten Runde beziehungsweise in der ersten Kurve da schon gelaufen ist für die beiden Fahrzeuge dort aus der Klasse SP9. Das wirklich da ganz, ganz knapp. Die beiden Autos konnten aber in dem Sinne ohne große Probleme, was man dort vermeldet hat, weiterfahren. Tatsächlich die Falken Porsche sind im Start super, super stark unterwegs gewesen, haben sich da schon an dem Fünferfahrzeug da auch schon vorbeigekämpft, an dem zweiten oder besser gesagt an dem ersten Auto von dem Scherer Sport Team Phoenix. Haben auch noch richtig Druck gemacht, nämlich auf das auf den letzten Sieger, nämlich Kuba Gamaschiak, und das Ganze mit seinem neuen, besser gesagt seinem alten Teamkollegen, nämlich Kim Louis Schramm, der dort auf diesem Auto gesessen hat oder jetzt eben sitzt in diesem Rennen. Knapp oder ganz stark waren auch die Kämpfe in der V4-Klasse. Dort haben das Eifelkind-Auto, nämlich das Auto mit der 701, ganz stark und sehr ausführlich nämlich miteinander gekämpft. Das Auto mit der 701, nämlich das Auto von Dominik Korpovic, von Benno Zerlin und von Frank Steinmeier, der BMW 325i in der V4-Klasse, der dort sich mit dem Meisterschafts-Champion aus dem letzten Jahr gekämpft hat, nämlich mit dem Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive Auto, nämlich der 325i ebenfalls, nämlich von Philipp Leisen, Oliver Friese und Jakob Erlbacher, die auf diesem Auto in diesem Jahr sitzen, aber die haben sich ja richtig bekämpft, das konnte man auch auf der Strecke verfolgen, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen, ja, die V4-Klasse in diesem Jahr wirklich ausgedünnt, das liegt natürlich daran, dass die VT2 natürlich super stark jetzt im Kommen ist, aufgrund dessen, dass es ja einfach die neuesten Fahrzeuge sind und in dem Sinne einfach wirklich gut dort bestückt sind, egal ob in der Front- und auch in der Heckantriebsklasse. Gehen wir nochmal durch das Rennen der Topklasse durch, bevor wir da nochmal auf die kleineren Klassen dann nochmal kommen. Das war im Endeffekt nur ein Einschub, da man das in den Live-Bildern da ziemlich stark nochmal gesehen hat und das dürfte in dem Sinne nicht unerwähnt lassen. Vor allen Dingen, das sind ja Autos, die ja wirklich von Hand auf da sehr schön gemacht sind und da immer auf der Strecke stehen, ist es einfach immer wirklich sehr, sehr schön zu sehen, diese Autos dann auch wirklich dann in Hülle und Fülle und auch in voller Pracht dann nochmal dort zu sehen. Dann hatten wir in dem folgenden Verlauf, also in Runde Nummer 3, einen Wechsel, nämlich Müller kam vorbei an Ben Tuck, also Sven Müller vorbei an Ben Tuck im BMW, der ja sich gefühlt etwas schwer tat im Start. Natürlich, klar, erster Start, natürlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt, aber ich glaube, das hat er dann doch noch ganz gut gemacht. Ich meine, seine Ambitionen waren ja auch zu sagen, ich bringe das Auto lieber heil an die Box, anstatt das Auto irgendwo einplanken zu lassen und anstatt dann irgendwo dumm um eine Position zu kämpfen. Das hat er in dem Sinne ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Das war ja der Boxenstopp dann für die Nummer 34, dann in Runde Nummer 6. Das war mit einem Average Lap Time von 8.075, eine Zeit, die natürlich von den anderen jetzt nicht mitgehen konnte. In dem Sinne 8.075, da war Frank Stippler im ersten Stint komischerweise nicht sehr stark unterwegs. Das war ein Auto, was zu dem Zeitpunkt auf Platz 4 unterwegs war, aber von dem Stint bzw. vom Speed her nicht ganz so der führenden Teilen dort gerecht werden konnte, genauso auch wie das Auto nämlich mit und von Kim-Lewis Schramm, der 16er Wagen von dem Scherer Sportteam Phoenix, genauso wie Lukas Sandro Treffs und auch besser gesagt eine Überraschung, muss man wirklich sagen, Lukas Auer, der dem Speed nicht ganz mitgehen kann oder mitgehen konnte, wenn man da in die Stint-Analyse reingeht, mit einer 8.094 im Durchschnitt die Zeit von ihm gefahren worden dort auf diesem Fahrzeug. Nicht wirklich stark, muss man sagen, dass als DTM-Pilot, ja, hätte man sich dann doch eher tatsächlich anders vorgestellt, wenn wir darauf schauen, im Vergleich zu Ben Tuck und das dort in Vergleich setzen, verliert er dort, ja, 3,4, mal eine halbe Sekunde, mal 2,2, die Runde auch mal 3 und das ist dann schon teilweise wirklich viel und das als DTM-Pilot. Wie gesagt, auf der Nordschleife, wie gesagt, immer alles drin, aber trotzdem interessant zu sehen, da denkt man immer, da könnte mehr gehen für die DTM-Piloten, alleine auch für Lukas Auer, der in diesem Jahr auch schon ein Rennen gewinnen konnte in der DTM. Stark lief es, wie gesagt, für die Falken Motorsportmannschaft, die auch das Auto mit als Führende unter anderem übergeben konnten. Philipp Ellis ja auch mit einem relativ frühen Stopp, das muss man dazu natürlich auch sagen. Das Auto mit der Nummer 11 ging einen komplett anderen Weg, als man das eigentlich gedacht hatte. 5 Runden ging man dort auf dem Stint dann, dafür aber eine wirklich starke Average Lap Time mit 8.09.178. Das als offen oder als Opener Stint schon wirklich super gut unterwegs als Führender. Klar, man hat im Endeffekt freie Fahrt. Man hat oder man kann den Verkehr natürlich super gut antizipieren. Aber dort, sich dort, ja, mit einer 8.03 im Durchschnitt da nochmal zu, nach vorne zu spülen, ist wirklich stark und spricht im Endeffekt für die Anfangsphase dieses Fahrzeugs. Genauso auch wie die Anfangsphase des zweitplatzierten Autos zu diesem Zeitpunkt, zumindest vor dem Boxenstopp von dem Auto von Philipp Ellis, nämlich Alessio Piccarello, der mit 8.064 zumindest ansatzweise den Speed gehen konnte, genauso auch wie Sven Müller mit 8.07.275, der ebenfalls mit ganz stark unterwegs war. Ich meine, Ben Tuck, wenn man das nochmal zu Buche nimmt, 8.07.550, nicht schlecht in der Average Lap Time, da muss ich mich ein bisschen zu dem Sinne korrigieren. Aber er hat auch deutlich an Positionen dann verloren. Den Speed, wie gesagt, konnte er einigermaßen mitgehen, aber zumindest die Plätze konnte er in dem Sinne nicht wirklich in dem Sinne verteidigen. Somit hatten wir im Endeffekt nach dem ersten Boxenstopp-Phasen einen Vergleich und eine Phase, die dann so aussah. 34 Sekunden vorne lag das Auto von Philipp Ellis aufgrund des frühen Boxenstopps. Die Runde später ja dann für das Auto mit der Nummer 34, das ist das Auto mit Ben Tuck, der dann übergeben hat auf Christian Krognes, mit der Runde dann dort zu sehen. Dann ging ja auch die Falkenmannschaft in Runde 7 in die Box. Sven Müller ging auf Joel Eriksson, der das Auto übernehmen durfte. Und Alessio Piccarello, also bei Schnabel Engineering, ging man ein bisschen eine andere Taktik. Nämlich Runde Nummer 6 dort für die Mannschaft dann in die Box, die tatsächlich dann später noch eine Strafe absetzen musste. Aufgrund dessen da nochmal ein Boxenstopp dazwischen. Also einfach eine einfache Durchfahrt für das Auto mit der Nummer 4, dass sie dann weiter nach hinten gezogen hat im Rennen. Alice Krognes, Germaniak, Stippler, Eriksson. Das war so die Top 5 dann nach rund einer Stunde und 30. Also nach deutlich dem ersten Stint. Dann setzte Christian Krognes so ein bisschen auf Attacke, ging dann auch auf die schnellste Runde oder mit einer der schnellsten Runden, die er dann dort gesetzt hat, nämlich mit der 57.160, die dort zu lesen war in dem Split und dort dann zumindest auf Angriff gegangen ist, 30 Sekunden dann nur noch der Abstand zwischen Philipp Ellis und dem 34er-Wagen. Im Schlepptau hatte Christian Krognes dann die beiden Scherer-Autos, also die beiden Phoenix-Autos von Germaniak und Stippler, die zumindest ein bisschen Respektabstand erweitern lassen mit 6,8 und 8,7 Sekunden Abstand in zumindest dieser Runde. Und dann ging es dann zu den nächsten Boxenstops, dort dann mindestens positionweise nichts geändert. 31,258 Sekunden war der letzte Abstand dann vor Einfahren des Boxenstops auf von Philipp Ellis auf Christian Krognes. Und dann kam der Wechsel eben vom Profi auf den, ich sage jetzt mal, etwas weniger behafteten Profi, nämlich Niklas Born, der ja in der Schnitzelheim-Mannschaft ja auch schon lange dabei ist. Aber zumindest jetzt im Mercedes-AMG GT3 jetzt nicht so viel Erfahrung auf der Nordschleife hat. Deshalb musste man da zumindest die Erwartungshalten etwas dämpfen, was das natürlich anging. Aber da war natürlich Philipp Ellis, der einen gewissen Vorsprung natürlich auch nochmal vorausgefahren hat, da natürlich perfekt für die Truppe. Dann kamen natürlich die nächsten Boxenstops und da gehen wir natürlich nochmal in die Analyse rein, in dem Sinne, wie das dann ausgeschaut hat. Philipp Ellis in dem Stint auch wieder stark unterwegs gewesen, 8.015 im Vergleich zu Christian Krognes mit der 8.01.061, also eine halbe Sekunde pro Runde hat dort Philipp Ellis verloren in dem Sinne, aber Christian Krognes dort mit der 7.51.160 als beste Zeit. Dort konnte Philipp Ellis da nicht ganz hingegen halten, 7.59.364, da war auch Kuba Germaniak schneller mit einer 7.59.065 dort dann zu sehen. Das war im Endeffekt der zweite Stint, da dann der Wechsel dann von Krognes auf Sucek und für dann die Schnitzler-Mannschaft war es eben Niklas Born, der dort das Auto übernommen hat für die 16er-Truppe, für Kuba Germaniak und Kim Lewis Schramm war es wieder der Kim Lewis Schramm, der das Auto übernehmen durfte. Dann im Endeffekt eine Schrecksekunde. Die Truppe kam ran an Niklas Born und war im Endeffekt direkt schon am Kofferraum dran, an dem Mercedes-AMG GT3 und dann kam eine Ölspur im Wege, natürlich viele Code 60s und Full Course Yellow oder Slow Zones, die dort das Rennen bestimmen haben, auch natürlich über die 6-Stunden-Distanz und es war wirklich fast schon eine Slapstick-Einlage, das muss man dazu sagen. Erst fliegt der eine ab, dann fliegt der andere ab. Also in den Onboards hat man gedacht, das kann doch nicht wahr sein. In der Fuchsröhre, um das nochmal bildlich darzustellen, war vorher noch Full Course oder eine Full Course Yellow Zone zu sehen, dann also eine 120er-Zone, dann ging es eben wieder auf grün, aufgrund dessen, dass eben an dieser Stelle da Flüssigkeiten auf der Strecke waren, war im Endeffekt nur ein Posten lang diese 120er-Zone, dann ging es wieder weiter an Nauer Forst und da sah man schon, wenn man es nochmal in den Onboard sieht, so eine ja, etwas dunklere Spur, aber die sieht man natürlich als Fahrer in dem Sinne nicht so, wie man sich das natürlich denkt. Man konzentriert sich natürlich auf den Mann voraus und da sieht man ja schon im Bildhintergrund, oh, da fliegen die Führenden ab. Dort Sucek und Born, aber dann auch hinterher Schramm. Und der schlug richtig heftig ein, wäre fast auch noch in die 34 hineingefahren und da war im Endeffekt klar, oh Gott, Das könnte vielleicht für Schramm gut gehen, aber spätestens nach 100 Meter war für die 16 klar, das wird heute nichts mehr, was auch irgendwie ansatzweise einem guten Ergebnis zugrunde liegen könnte. Auch das Ziel hat man ja danach nicht mehr gesehen. Ein heftiger Einschlag da für die 16, auch für das Auto mit der Nummer 11. Die 34, muss man natürlich sagen, die hat das irgendwie einigermaßen schadlos überlebt. Also ganz, ganz kurios, muss man dazu sagen. Also eine Ölspur, die da nicht richtig oder zumindest gar nicht abgebunden wurde nach einem Unfall. Und das war eine riesige Ölspur, das muss man wirklich sagen, die dort zum Verhängnis geworden ist für die Nummer 11. Die durfte Miklas Born dann im Adenauer Forst auch noch abstellen. Da ging es Kim Lewis Schramm ein bisschen anders. Er konnte zumindest das Fahrzeug noch halbwegs retten, aber das Ganze dann eigentlich nur noch bis zur Exmühle. Und da hat er das Auto dann abgestellt. Ein bisschen zur Verwunderung, warum er das nicht Ganze eigentlich schon einen Posten vorher gemacht hat, nämlich dann dort nämlich an der Breitscheider Brücke. Dort ging es eigentlich dann viel besser für die Mannschaft dort, nämlich für die für die Scherer Sportteam Phoenix Mannschaft Schnitzelheim und Scherer Sportteam Phoenix dann raus. Unklar, was da mit der 34 war. Die ging dann einigermaßen auch in den Sektorzeiten ganz normal weiter. Dort sprach man dann von technischen Problemen. Man hat das Auto irgendwie nicht erstmal anbekommen. Tatsächlich das Auto von Cognis, Sujek und Tuck, der Spanier, der an der Stelle dann auf dem Fahrzeug dann war und das Auto in die Leitplanken dann befördern musste oder befördert hat. Ja, wie gesagt, viel an dem Fahrzeug war eigentlich nicht kaputt, auch an der Stelle, wo er eingeschlagen ist. Also das war wirklich kurios an dieser Stelle dann zu sehen. Dann die neun Führenden waren ein Team, was man zumindest in dem Sinne nicht wirklich so auf der Rechnung hatte, zumindest vorerst, nämlich die Landgraf-Mannschaft, nämlich das Ganze mit dem Aufgebot auf diesem Auto, nämlich Apicelot, Treffs und Assenheimer, die nach der 17. Runde, also nach rund 3 Stunden und 35 dann die Führung dort übernommen haben. An dieser Stelle das Auto dann D55, die dort eben jetzt neuer Gesamtführender waren in der Situation dann in diesem Rennen. Das konnte man über die Stintlänge dann nicht lange halten. Dort machten sich in 7 Meilenstiefeln dann das Auto mit der 5 und mit der 3 zu schaffen. Erst die 5 musste sich verteidigen, nämlich an der 3, nämlich die Scherer-Truppe und nämlich der Falken Motorsport Porsche, der auch schon onduliert war vorne an der Front. Da gab es auch einen Kontakt, der dann nochmal zum Flicken des Porsche 911 GT3 R gesorgt hat. Und dann machte sich dann Sven Müller auf die Jagd, nämlich auf das Auto, nämlich von der 55. Dort in dem Moment dann Apotelo am Steuer gewesen, der aber dann nach 6 Runden tatsächlich die Box angesteuert hat. Vorher aber dann noch tatsächlich das Auto mit der Nummer 3 hingegen dann noch ziehen lassen musste. Also Apotelo wenig Chance gegen einen etablierten Sven Müller, der natürlich auf der Nordschleife auch stark unterwegs ist, da wenig Chance hatte. Sven Müller, muss man dagegen sagen, steuerte zu diesem Zeitpunkt dann auf seinem ersten Sieg, nämlich in der Nürburgringer Strecken-Serie hinzu, genauso auch wie sein Teamkollege Joel Eriksson, der in dem Sinne nicht wirklich viele Kilometer natürlich auf der Nordschleife sammelte. Dann kam es im Endeffekt auch natürlich zu einem Kampf, den man so nicht erwartet hätte, nämlich Apotelo und auch das Ganze nämlich gegen die Fünfer-Truppe. Die konnten dann auch wenig später darauf aufschießen. Wie gesagt, Apotelo verlor dann immer an Speed und natürlich auch an eine gewisse, ja, Grundpace, die dort fehlt, um da natürlich standhaft zu bleiben. Aber da muss man natürlich sagen, ein Fahrzeug oder eine Truppe wie Apotelo und natürlich auch Assenheimer und auch natürlich das Auto von Treffs, also Treffs war natürlich auch nochmal am Start gewesen, an der 55 beteiligt. Ja, da ist dann wenig zu machen im Endeffekt als Truppe, die, ich sage jetzt mal nicht Pro AM ist, aber zumindest da von den Profis in dem Sinne etwas langsamer unterwegs sind. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt vielleicht deren Anspruch gewesen, dort vielleicht sogar um diese Gesamtposition Nummer 1 zu kämpfen. Später kam es dann noch ein bisschen das Comeback der 34, nämlich man kämpfte zeitweise lange gegen den Lambo von Konrad Motorsport, das Ganze zur Frist, zur Rennhalbzeit, das Ganze bei 3 Stunden, ja, bei rund kurz vor der Umschalten der 3-Stunden-Marke und da dann gegen den Lamborghini der Konrad-Mannschaft. Und dort wollte man eben auch vorbei und wollte sich eben dort an diesem Auto vorbeisetzen. Die Martino an diesem Stelle dann auf dem Auto gewesen, die Average Lap Time natürlich schwer zu bemessen, aber die Martino war zu diesem Zeitpunkt auch somit tatsächlich das schnellste Auto, aber konnte sich sogar noch gegen die 34 halten, um dort da tatsächlich seine Position zu verteidigen. Das ging auch tatsächlich über mehrere Runden. Und man konnte sich da wirklich teilweise nicht einig werden, wie es dort aussieht, rund um die 34. Also es war wirklich ein spannender Kampf dort zwischen dem BMW und dem Auto von Michele Di Martino, also dem Lamborghini, der dort zu sehen war. Dort ging dann irgendwann auch man vorbei an dem 7er-Fahrzeug. Das Ganze dann rund 1 Stunde vor Rennende, besser gesagt 2 Stunden vor Rennende, wo dann auch wieder Christian Krongis übernommen hat und dann Sujek kurze Zeit später dann tatsächlich das Auto dann noch überholt hat. Dort dann auf dem Auto zu sehen Maximilian Hackländer dann später im Rennen. An der Spitze muss man wirklich sagen, dort war es im Endeffekt ein gutes Auflaufen von Joel Eriksson und Alessio Piccarello. Wäre die Strafe von Alessio Piccarello noch nicht gewesen, wäre man tatsächlich im Doppelflug und wenn nicht sogar direkt hintereinander an der Spitze gewesen. Doch für die 4 war dieses Auflaufen auf dem Start oder auf Platz Nummer 2 in dem Sinne nur von kurzer Dauer, denn ein Reifenschaden machte die Reise für die 4 in dem Sinne schnell zum Vergessen, dass man dort dann auf Platz Nummer 2 dort verbleiben konnte. Für die 3 war im Endeffekt der Sieg kaum noch mehr herzuschenken. Man war im Endeffekt so stark unterwegs, dass man die Führung sogar ausgebaut hat. Und dann ging es in der letzten Rennstunde in dem Sinne eigentlich nur noch darum, wird es regnen? Denn dazu sah es zeitweise nämlich so aus, ob die Schleusen sich öffnen würden über die Nordschleife. Das weiß man ja immer nie ganz so, ob das so der Fall ist. Man sah, und es war tatsächlich auch so an der Strecke, es wurde frischer, der Wind zog auf, also man hat wirklich gedacht, jetzt kommt hier ein gewaltiger Regenschauer oder Gewitterschauer hier runter, aber tatsächlich, es war nicht wirklich so der Fall, da muss man, das muss man klar so sagen, von daher, ja, das war wie gesagt eine Ungewissheit, die dort zu Trage kam. Und das Ganze eben 1,5 Stunden vor Rennende. Dann ging es eigentlich nur um Platz Nummer 2. Nämlich das war in dem Sinne die 5, nämlich das Scherer Sportteam Phoenix Auto von Vincent Kolb und von Frank Stippler. Die 34, der BMW von Tuck, von Sujek und von Krognes. Und auch die 55, Apotelo, Trefts und Assenheimer, die um Platz 2 dann gekämpft haben. Assenheimer, oder zumindest die 55, dann dort in Lauerstellung gegangen. Aber man konnte den Speed nicht unbedingt mitgehen, auch sieht man das in dem Sinne auch in den letzten Stints oder in den letzten Runden dann 8:17:8 zu 8:14:3 und zu 8:13:1. Also im Vergleich zu den beiden Platz 2 und 3 konnte man eben diesen Speed nicht ganz so mitgehen, wie man sich das erhofft hatte. Auch bei der 55, aber wie gesagt, da will man oder da hat man sich so ein bisschen nicht gedacht, dass man dort auch wirklich stark auflaufen konnte und das Ganze nämlich mit eben diesem Platz Nummer 4. Dann kam es im Endeffekt eine ganze Stunde lang um den Kampf, nämlich Ja, Audi gegen BMW. Die Scherer Sportteam Phoenix Mannschaft gegen den BMW Walkenhorst Auto. Und dort war es ja ein Kampf, der dort ja auch im Endeffekt in den letzten Runden auch erst ausgemacht worden ist. Zwischenzeitlich dann auch tatsächlich Krognes vorbei. Doch, aber man konnte sich nicht halten. Der Audi tatsächlich auf der Geraden stark im Windschatten. Man hat sogar ein bisschen den NASCAR-Trick angewandt, den Side-Draft, um sich dort, ja, im Endeffekt die Aerodynamik von dem anderen Auto sich dort als Vorteil zu schaffen. Doch es kam auch so ein bisschen der Comeback wieder des BMWs, auch ebenfalls im Side-Draft vorbei an der 5. Doch die Oberhand behielt der Audi, aber Frank Stippler dort fast schon mit einem Phantom-Move vorbeigegangen. Dort ging aber kein Brüderduell voraus. Vor allen Dingen, dort hat man zumindest die Pferde auch zu Hause gelassen und sich auch dort einigermaßen besinnt und sich nicht irgendwie nochmals in die Karre gefahren oder jemand hat da rübergezogen. Dann muss man sagen, dann ging Frank Schippler auch weiterhin voraus und konnte sich zumindest mal etwas Vorsprung erarbeiten. Vorne war eigentlich alles klar. Rund um die drei Kurz-60-Phasen verlangsamten das Führungsfahrzeug zwar nochmal etwas, aber das Ganze eigentlich ohne grundsätzlich irgendwie ja an Speed zu verlieren oder zumindest an Vorsprung irgendwie einzubüßen. Dann tatsächlich in der vorletzten Runde. Christian Krognes verliert das Auto in der Vidor-Schikane. Da muss man wirklich sagen, ein bisschen zu lang oder zumindest auf dem Dreck da auch nochmal gekommen oder zu lang auf dem Curb gewesen dort in der Anfahrt zur Nordschleife. Auto auf jeden Fall mal verloren in einem schönen 360er dort den BMW M4 verloren. Das Auto musste natürlich dann neu gestartet werden und man hat wichtige Zeit dann dort verloren auf die Scherer-Truppe und man kam zwar nochmal etwas ran, aber nicht in dem Sinne ernsthaft, dass man sich dort irgendwie nochmal zur Besinnung gebracht hat und irgendwie einen Angriff zu starten. Von daher war das für Christian Krognes und für Andy Sujek und auch für Ben Tug ja ein bisschen frustrierend, dass man sich dort auch noch gedreht hat, aber natürlich ein wirklich schöner Kampf, den man dort gesehen hat, nämlich zwischen der Scherer-Mannschaft von Team Phoenix und der Walkenhorst-Truppe. Ein schöner Tag war es im Endeffekt auch für die Falkenmannschaft. Lange Zeit war eine Durststrecke irgendwie zu sehen und jetzt hat man diese einfach durchbrochen mit diesem Sieg durch die drei Eriksen Müller nach 43 Runden. Eine super starke Leistung gemacht und das beinahe eigentlich mit einem Doppelsieg hätte man tatsächlich dort den Reifenschaden mit der 4 nicht gebracht, hätte man sicherlich auch das Viererfahrzeug zumindest auch mal auf dem Podium gebracht. Oder wenn nicht sogar mit einem Doppelsieg, nämlich mit Platz 1 und 2 zu sehen. Dann kamen das Fahrzeug dann eben von Frank Dippler und von Vincent Kolb ins Ziel. Scherer Sportteam Phoenix 46 Sekunden oder besser gesagt im offiziellen Ergebnis waren es 1 Minute und 14,5. Da die 46 Sekunden irgendwie falsch angezeigt. Im Timing 1 Minute 14,562. Dort im offiziellen Ergebnis dann auch zu sehen. Bei der Truppe eben rauf auf die Mannschaft von der Schnabel Engineering mit eben der Falken-Truppe. Dann hatten wir natürlich auch noch die 3 oder die Position 3, nämlich für Walkenhorst Motorsport, Krognes, Sujek und Tuck. 1:17.33 oder 1:17.338 dort hinter. Der Scherer Sportteam Phoenix eben 1:14.562 dahinter. Die Landgraf Motorsportmannschaft, der beste Mercedes auf Platz 4, nachdem auch die 2 ausgeschieden ist, nämlich das Auto von Peter Terting und von Kerry Schreiner. Dort der Ausfallgrund nicht klar ersichtlich zu sehen. Auch die Konrad Motorsportmannschaft mit einem starken Auftreten, zwar nicht im Qualifying, aber dafür im Rennen Platz 5, dort auch ohne große wirklichen Probleme durchgekommen. Man war auch zeitweise wirklich stark unterwegs, auch mit die besten Zeit gefahren in einem Teil der Rennabschnitte, wo auch das Auto von Michele De Martino dort dann auch eher dort das Auto übernommen hat. Oberdorp Racing mit Lukas Auer und Jordan Love und auch mit dem Inder Ayun Maini, der auf der sechsten Position sich dort platziert haben, 2:48, der Abstand auf die Führenden. Da hatte man sich, oder da habe ich zumindest ein bisschen mehr erwartet zwischenzeitlich. Aber wie gesagt, die Truppe, auch Jordan Love und Ayun Maini, nicht wirklich zumindest auf diesem GT3-Auto dann auf der Nordschleife zumindest erfahren genug, um da den Speed vorne mitgehen zu können. Tim Heinemann und Alessio Piccarello, man muss sagen, Tim Heinemann das erste Mal GT3R auf der Nordschleife stark unterwegs gewesen, Platz 7, innerhalb einer Runde noch trotz Reifenschaden und einer Strafe. Wie gesagt, man hätte potenziell tatsächlich aufs Podium fahren können, das steht ohnehin fest. Sieg in der Pro-AM-Meisterschaft war für Dennis Fetzer, Klaus Koch und Leon Köhler zu sehen. Das Ganze in Gesamtposition Nummer 8 und eben der Sieg in der Pro-AM-Meisterschaft. Für die Cup-2-Truppe war es Avia W&S Motorsport für Daniel Blickle, Tim Scherbert und David Jahn, die tatsächlich den Sieg von dem Auto von Paul Hikama und von Tobias Müller streitig machen werden konnten. Das Ganze aber aufgrund dessen, dass die 102 eben nicht ins Ziel gekommen ist, aufgrund nach einem Unfall dort das Auto eben vorzeitig abstellen mussten. Dort das Auto mit der 102, diesmal nicht mit dem Sieg, dahingegen erstmals Daniel Blickle, Tim Scherbert und David Jahn auf dem Siegerpodest der Cup 2 Wertung. Krämer Racing, dann für Carsten Krämer, Alexi Vermenko, Christopher Brück und Florian Naumann auf der zweiten Position zu sehen. Für Florian Naumann war es tatsächlich ein Last-Minute-Einsatz im Carrera Cup oder in der GT3 Cup Klasse 2 zu sehen. Und das direkt mit Platz 2 wirklich starke Leistungen für Mustafa Kaya oder für Mehmet Mustafa Kaya dann auf Platz 3 zu sehen mit Gabriel Piana und Mike Sturzberg für die Black Falcon Mannschaft in Cup 2, in Cup 3, die ja diesmal die stärkste Klasse war, hingegen auch im Qualifying viel passiert ist, hingegen dann dort nur 14 Autos später noch am Start waren. Fied Leib, Philips Milmois, Moritz Wiskirchen und Heiko Eichenberg, die dort den Sieg eingefahren haben. Das zeitweise ein bisschen zumindest auf der Kippe gestanden hat, was auch strategiemäßig angegangen ist, auch mit den Boxenstops. Aber das hat sich ganz gut aufgelöst tatsächlich für die Sorgmannschaft gegenüber der Schmickler Performance Mannschaft Power bei Ravenol. Dort waren ja Maro Kalemia, Ivan Jakoma und Kai Riemer dort am Start, 43 Sekunden dort hinter, und dahinter das Simmeris Racing mit Christopher Rink, mit Philipp Scharschild und Francesco Merlini dort unterwegs. 4 Sekunden trennen tatsächlich Platz 2 und Platz 3 nur in dieser Wertung. Dann schauen wir noch auf dem Auto, oder schauen wir auf eine Klasse, die gar nicht ins Ziel gekommen ist, besser gesagt gar nicht gestartet ist, nämlich die Cup X, die KTM Crossbow KTX, aufgrund dessen, dass es dort Probleme gab mit den Zulieferern und dort wohl etwas beschädigt war, ging die Teichmann Racing Truppe gar nicht an den Start. Die 927 mit Stefan Portmakel, mit Laura Kreihammer, mit Konstantin Schöll und Henrik Still, auch ebenfalls genauso nicht am Start wie das Auto von Georg Griesemann mit Karl Kronefahrt und Jive Swarte, genauso auch wie der YouTube-Star Felix von der Laden, nicht dort am Start gewesen, aufgrund eben dieses Problems. Im Qualifying waren die 920 noch unterwegs, aber dann spätestens da das Auto nicht mehr zu sehen, eben das Teichmann Racing Fahrzeug, eben die beiden KTM Crossbow GTX. Schauen wir noch ganz fix in die VT2 FWD, beziehungsweise auch in die VT2 RWD plus 4WD. Dort war es, wie gesagt, immer ein spannender Kampf auch zu sehen in den TV-Bildern, während wir da in die Cup-Klasse dann nochmal reinschauen. Ein wirklich breit gefächertes Feld in der VT2 R plus 4WD, diesmal 11 Autos am Start, 8 sind gewertet worden, dort zu sehen in der Cup, in der VT2-Klasse R plus 4WD. war es Adrenalin-Motorsport mit der 500, Daniel Seles, Oskar Sandberg und Sandre Setas, die sich damit auch zum Halbzeitmeister kürten mit der 500. Dahinter Danny Brink, Christian Komev und Ranko Matovic. 1:04.793 dahinter, also nicht wirklich angriffsgefährdet in dem Sinne der Sieg von Adrenalin-Motorsport. Auch das zweite Fahrzeug von Adrenalin-Motorsport, nämlich mit Nils Steinberg, Andreas Schmid, Charles Oskes und Julian Hanses, dort auf der dritten Position zu sehen. Damit eine Runde zwar zurück auf die Führung, aber man muss sagen, zwei Autos von Adrenalin Motorsport im Ziel, damit auch auf dem Podium zu sehen. Wirklich immer stark, was die Adrenalin-Jungs dort immer leisten. Manhella Racing war auf Platz 4 zu sehen mit Marcel Manhella, mit Harald Barth und mit Marco Zabel unterwegs, mit dem F30 BMW unterwegs gewesen, 620 hinter Platz Nummer 3 unterwegs gewesen und die Sorgmannschaft mit Robert Maurer, mit Christopher Allen, Hans Theiss und Jonathan Miller dort unterwegs gewesen auf Platz 5 und machen damit die Top 5 in der VT2 RWD und Plus 4 WD dort zurecht in der VT2 FWD war es tatsächlich der erste Sieg für den BMW 128 Ti, ebenfalls auch eingesetzt von der Sorg-Rennsportmannschaft von Stephen Coe und Jong-Yoon Kim, genauso wie Roloff Bornis, die auf dem Auto unterwegs gewesen sind, 488 die Startnummer, und damit hat man im Endeffekt die ganzen, ja, nicht BMWs, da ja im Endeffekt vorher nicht groß, oder da in der Klasse im Endeffekt keine großartigen BMWs am Start sind, größtenteils eigentlich so in dem Bereich Renault Megane S dort unterwegs, natürlich auch das Auto da von Matilda Racing angesetzt, der Scirocco von Timo Wolf unter anderem eingesetzt, der tatsächlich die Zielflagge wieder nicht gesehen hat, die 498, also da Riesendrama natürlich für die Mantilla-Mannschaft, wirklich, wirklich, ja, schade, wie, und da sieht man im Endeffekt, wie umkämpft diese Meisterschaft ist, dort, dass man zweimal Ausfälle hat und da eigentlich kaum noch mehr Chancen hat irgendwie auf die Gesamtmeisterschaft, in der, auch ebenfalls in der VT2 FED, wird man da wohl kaum Chancen haben. Auf Platz 2 war es die Druck regelt Walpa bei Mertens Motors, die im MSC Adnor sind, mit Daniel Mertens und Kurt Strube, die im Hyundai i30N die Zielflagge als zweites gesehen haben. Eine Runde Rückstand tatsächlich hinter dem Auto von Olof Bornes, Stephen Coe und Jong-Kyung Kim. Auf Platz 3 war es war der Renault Megane S von David Ackermann, von Moritz Holger Gageot und von Dirk Wilgols, die auf der 3 eben sich dort positioniert haben. Ebenfalls auch eine Runde zurück auf die Spitze, aber 2 Minuten 33 hinter dem Hyundai i30N, eben von der Mertens Motors Mannschaft, dort unterwegs gewesen, dort jetzt eben Platz 3 für die Meisterschaft zu sichern. Die Manella-Mannschaft hat sich in der V4, und da kommen wir auch noch ganz kurz drauf, den Sieg gesichert. Dort war die O1 dann chancenlos nach Problem am Fahrzeug. Dann Platz 6 für Leisen, Friese und Erlbacher. Aber hingegen haben sich Matthias Röß, Manfred Röß und Malte Tag dann den Sieg gesichert in der V4-Klasse im 325i. Wie bekanntlich in der V4-Klasse, diesmal 9 Fahrzeuge am Start. Dominik Karpovic, Benno Zerlin, Frank Steinmeier machen Platz 2 in der V4-Serienmeisterschaft dann sicher, und Juha Mertelin und dann Berhult machen dann den dritten Platz komplett in der V4. Schauen wir dann in die Meisterschaft und auf das Meisterschaftsergebnis. Wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen in der Gesamtwertung. Oskar Sandberg, Sindri Setas und Daniel Zielis machen sich als Halbzeitmeister komplett und sichern sich damit mit 64 Punkten 17 Punkte Vorsprung vor Marco Kaliemia, Ivan Jakoma und Kai Riemer auf Platz Nummer 2, Christopher Brück und Carsten Krämer auf Platz 3 zu sehen, Dani Brink und Ranko Matjavic auf Platz 4 und Adam Lankalwe und Bendokovic Molnar dann auf der 5 zu sehen, 42 Punkte. Das ist wirklich immer noch knapp, also von Platz 2 bis Platz 6 innerhalb von 5 Punkten. geben. Da geht's wirklich um was, aber 17 Punkte Vorsprung haben Oskar Sandberg, Sin Resetas und Daniel Zilles Vorsprung. Das natürlich immer noch unter Vorbehalt natürlich mit den Streichergebnissen beziehungsweise dem Streichresultat, was ja noch führt. Das kommt ja auch noch hinzu, was man streichen kann. Natürlich das schlechteste Ergebnis, was am besten gestreichen werden kann. Das wäre natürlich am besten irgendwie sowas wie Platz 2. Natürlich einen Ausfall, was man streichen würde, wäre natürlich super, super schlecht. Zwar kann man diesen in sich erlauben, aber dafür muss man dann natürlich nochmal im Rennen einiges dafür tun. Kommen wir da nochmal auf die weiteren Wertungen, nämlich auf den LLSB Trophy. Da ist es da auch nochmal spannend zu sehen, wie es dort geht. Da sind ja die ganzen GT3-Fahrzeuge unterwegs, beziehungsweise die ganzen Gesamtplatzierungsfahrzeuge, die dort dabei sind, die dann als Team, beziehungsweise als Fahrzeug dann Punkte sammeln. Dort ist aktuell die 34 vorne, nämlich der Wagners Motorsport BMW M4 GT3 mit rund 7 Punkte Vorsprung. Vor dem 5er-Fahrzeug der Scherer Sportteam Phoenix mit der 5 eben unterwegs, dann das Schwesterfahrzeug, die 16 mit 70 Punkten unterwegs, 15 Punkte Abstand dann auf Platz 1 zu finden. Dann die BMW Junior Mannschaft, BMW M Motorsport als BMW Junior Team auf Platz 4 zu sehen, die 44, und dann die Rowe Racing Mannschaft dann auf Platz 5 zu sehen. Falken Motorsport aufgrund des Sieges, 35 Punkte gibt es für einen Sieg und dann auch nochmal für das Qualifying gibt es 3-2-1, also für eine Pole 3 Punkte, für eine Startnummer 2 oder für Platz 2 2 Punkte und für Platz Nummer 3 dann 1 Punkt. Da hat man sich aufgrund des Sieges dann 35 Punkte geholt. Die Walkenhaus Motorsportmannschaft dann 28. Aufgrund der Pole lag man da noch dann mit 28 Punkten. Aufgrund des schlechteren Ergebnispotenzials hat man da nur 1 Punkt einbüßen müssen, in dem Sinne im Vergleich zu der Scherer Sportteam Phoenix Mannschaft. Dann gehen wir in die Produktionswagen-Tabellen rein. Dort sieht es ähnlich aus wie auch im Gesamtstand. Sandberg, Sitas und Zilis vorne vor Danny Brink und Ranko Matejovic, Lukas Dogar und Kai Schubert noch auf Platz 3 zu sehen. Jakob Erlbacher, Oliver Friese, Philipp Leisen auf Platz 4 und Daniel Mertens macht Platz 5 dann komplett dort, aber auch in der Tabellenstand 20 Punkte Unterschied zwischen Platz 1 und 2, also zwischen Sandberg, Setas, Zilis und Brink, Metajovic dann in der Gesamtwertung dort in der Produktionswagenklasse. Das war ein schönes 6-Stunden-Rennen, muss man wirklich sagen. Ein 6-Stunden-Rennen, was man zumindest aus Sicht der Schnabel Racing Mannschaft dort eigentlich ja mit sehr Vergnügen genommen hat. Der Sieg mit nach einer langen Durststrecke für die Mannschaft dort für Schnabel Engineering, wirkliches Segen oder ein wirklicher Beifall, muss man wirklich sagen, natürlich für die Falken Motorsportmannschaft. Auch schon dieses Jahr viel einstecken müssen aufgrund dessen, dass ja bei NLS 3 gar nicht gefahren werden konnte aufgrund der Reifenproblematik dort im Team. Und das war ja wichtig alleine schon für die Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen, aber dort war es wirklich nicht so toll für die Mannschaft. Deshalb wirklich stark, diesmal mit Platz 1 zu sehen. Ein wirklicher Aufschwung, kann man wirklich sagen, für die Schnabel Engineering Truppe. Dann, war es das im Endeffekt für die Nürburgring Langstreckenserie erstmalig. Denn es geht erst weiter, tatsächlich im September mit dem 12-Stunden-Rennen. Dort freuen wir uns dazu und zählen im Endeffekt schon die Tage bis zum 9. und bis zum 11. September, das Wochenende dort dann zu sehen. Tickets gibt es ja immer noch weiterhin dann zu sehen, auch mit einer riesengroßen Party, Back to 90s, da auch dann zu sehen mit Gästen, dann die Pre-Show und dann das Konzert ab 21.45 Uhr dann zu sehen und eben das Rennen wie immer dann im Livestream, und da gibt es dann bei NLS6 eben wie gesagt diesen Saisonhöhepunkt dann ausgerichtet vom Automobilclub Altenkreis Schwalmen und vom Dortmunder Motorsportclub DMC, der dort sich engagiert und das 12-Stunden-Rennen eben mit dabei austrägt. Wir machen ein kurzes Päuschen, das war ein langer Tag für die Nürburgring Langstreckenserie. Dann gehen wir weiter zur FIA WEC, die 6 Stunden von Monza. Und dann geht's weiter mit dem Supercup und auch mit dem Vorschau im Sobotech Sportscar Championship. Lime Rock Park steht an. Wir machen ein kurzes Päuschen, dann geht's weiter hier im GT Talk auf fansportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir machen weiter mit der FIA World Endurance Championship, der FIA WEC. Die war ja zu Gast in Monza, nämlich auf dem Temple of Speed und dort eben mit deren vorvorletzten Lauf, also im Endeffekt noch zwei Stationen nach Monza zu gehen, nämlich Fuji und Bahrain und dort jetzt eben der vorvorletzte Lauf, also der drittletzte Lauf vor dem Finale in Bahrain. Aber darauf schauen wir noch nicht. Wir schauen erst auf Monza. Die 6 Stunden von Monza, eben ein Rennen, was ja seit letztem Jahr erst tatsächlich zum Kalender der FIA WEC gehört. Wir hatten ein Qualifying, darauf schauen wir ganz fix zurück, darauf nämlich ein wildes Qualifying, muss man sagen, in der LMGTE Pro und der LMGTE AM Qualifying-Wertung hatten wir die AF Corse-Truppe vorne mit Alexander Perguidi und James Calado, 1:45.270 standen zu Buche, das ganze 54 Hundertstel vor der Corvette der Truppe rund um Tommy Milner und Nick Tandy. Das Schwesterauto von AF Corse, das Auto mit der 52 von Molino und Foco auf Platz 3 zu finden. Auch wieder ganz knapp 58 Hundertstel dahinter dann auf Platz 3 zu finden. Abgeschlagen hingegen Porsche mit Gianmarino Bruni und Fred Markowiecki und Michael Christensen und Kevin Estre auf Platz 5 zu sehen, nur in der LMGTE Pro-Wertung. Hingegen eine starke Pole eingefahren hat die Iron Dams Mannschaft mit Rahel Frey, Michael Gatti und Sarah Bovie, die Pole eingefahren hat, 1:47.431 dort zu finden, dann eine Pole, die im Endeffekt in die Geschichte eingeht. Die erste Frau, die eine Pole Position in einer FIA-Meisterschaft oder in einer FIA-Weltmeisterschaft eingefahren hat, nämlich Sarah Bovie. Und damit geht die Iron Dams Mannschaft oder ging die Iron Dams Mannschaft in die 6 Stunden rein als Pole-Setterinnen in der 85. Dahinter dann das Auto, was in den 24 Stunden von Le Mans sehr stark unterwegs war, nämlich Keating, Chavez und Sørensen, die im Team Sport 33er dann auf Platz 3 zu finden waren. Dempsey Proton Racing, der beste Porsche in der GTA-M-Wertung auf 3 zu sind mit Greed, Prio und Tinknell. Das war im Endeffekt der Qualifying-Stand dann in der LMGTE-Klasse und in der Hypercar bzw. im LMP2-Qualifying war es tatsächlich wiedermals eine Pole für Glickenhaus. Nach Spa ist es jetzt auch eine erneute Pole wie jetzt auch in Monza gewesen, das relativ deutlich knapp eine Sekunde davor vor dem 8er Toyota, nämlich von Buemi, Hartley und Hirakawa und das Ganze eine Sekunde auch vor dem zweiten Nicht-Hybrid-Fahrzeug, nämlich von dem Alpine 11-Team, nämlich mit Negrau, Lapierre und Vaxivier. Die Peugeot-Mannschaft war zumindest mit einem Auto ganz gut unterwegs, nämlich mit Duval, Meneses und James Rossiter. Dort war man 1,8 Sekunden dort hinter, nur in Anführungszeichen 3 Zehntel hinter dem 7er Toyota, der auf Platz 4 startete und die 93, also mit Paul Di Resta, mit Mikkel Jensen und mit Jean-Éric Vergne, dem Formel E Champion aus, der zweifache Formel E Champion aus der Elektroserie, nur auf Platz 20. Man hat überhaupt gar keine Zeit gesetzt, aufgrund dessen, dass man eben technischerseits Probleme an dem Fahrzeug des Peugeot 9X8 gefunden hat. Das plagte sich dann auch in das Rennen hinein mit der 93 tatsächlich. Da kommen wir dann später noch dazu zu sprechen. In der LMP2 war es hingegen eine Pole für United Autosport USA für Phil Hansen, Philipp Albuquerque und Will Owen, die vor dem AEC Bratislava Auto sich platzieren konnten. Die Real Team Mannschaft mit André Habsburg und NATO dann komplettierten die Platz 3 im Qualifying dort für die Serie. Werbung. Ihr wollt packende Rennaction über 60 Minuten und das mit einem tollen Starterfeld? dann seid ihr bei der ADAC GT Masters richtig. Die ADAC GT Masters am Nürburgring vom 5. bis zum 7. August liefert spannende Action und das mit der ganzen Familie. Kinder von 0 bis 15 Jahren sind dabei kostenlos und das für das ganze Wochenende sowie auch für die Tage Freitag, Samstag und am Sonntag. Sichert euch jetzt euren Sparpreis mit dem ADAC Mitgliedschaft. Dort sammelt ihr nochmal 10% Rabatt auf den Normalpreis der Tickets. So kostet ein Ticket zum Beispiel für ein Wochenende nicht mehr 56, sondern 46 Euro. Wenn ihr jetzt bestellt unter adac-motorsport.de/tickets oder ganz einfach unter dem Link in den Shownotes. Alle weiteren Informationen findet ihr ebenfalls unter adac-motorsport.de, genauso auch so wie weitere Informationen zu Tickets und weiteren Veranstaltungen wie zum Beispiel dem am Lausitzring. Wir wünschen viel Spaß bei eurem Rennerlebnis und bei eurer Rennaction am Nürburgring sowie auch auf den weiteren Stationen der ADAC GT Masters. Werbung Ende. Dann starteten wir in das Rennen hinein und es war im Endeffekt vorerst ein Rennen, was für Peugeot, wie gesagt, schon schlecht lief. Nach rund 10 Runden ging das Fahrzeug, also rund zur Rennen, zur ersten Hälfte der ersten Stunde, ging die 93 dann in Problemen hinauf. Ja, das Auto wurde dann zwar noch elektrisch in die Box gefahren, es gab aber dann eine Full-Course-Yellow-Phase, genauso auch wie die 54 mit Thomas Flohr, Castellacci und Nick Cassidy, die das Auto tatsächlich mit, oder nach einem Kontakt, das Auto mit der 98 dann mit dem Paul Northwest AMR Aston Martin hatten und somit für die 98 es eine Drive-Thru gab und für die 54 zumindest mal ein langes Verweilen auf oder in Kiesbett von Monza gebracht hat, das Ganze nämlich in einem Parabolica. In der ersten Stunde war es zumindest auch noch weiterhin eine starke oder zumindest eine starke Leistung in der LMGT Pro von Alf Corse mit Pierre Guidi Calado. Auch konnten sich 2,6 Sekunden Vorsprung ausfahren vor Corvette Racing, nämlich vor Milner Tandy und auch dem Schwesterfahrzeug mit Molina Ofuoco. Hingegen war der Porsche oder die Porsches ja eigentlich fast schon nicht wirklich standhaft genug, zumindest auch von der Pace her. Da war man eigentlich schlecht aufgestellt bei der 92 und bei der 91. Man moniert so ein bisschen auch die BOP, die ja von der ACO auch nicht wirklich immer so stark gemacht ist, aber trotzdem, ja, so ganz läuft es tatsächlich für Porsche in dem Falle nicht wirklich. Für die Mannschaft in der Hypercar-Klasse, und da schauen wir noch fix drauf, es gab, wie gesagt, diese Focus-Yellow-Phase, da sind so gut wie alle in die Box gegangen, auch in der Hypercar-Klasse, somit war Glickenhaus Racing weiterhin vorne, das sehr, sehr deutlich, man konnte den Speed auch in den besten Zeiten deutlich gehen, 36,5 im Vergleich dazu, der Toyota mit einer 38,0 und der Alpine auch nochmal ein bisschen schneller als der Toyota mit einer 37,8,80 unterwegs gewesen in der schnellsten Zeit. Hingegen, wie gesagt, 26 Sekunden Vorsprung für Glickenhaus, da echt schon noch eine Welt zu sehen, das muss man wirklich sagen. Kleine Aufregung war auch noch das Auto, was erneut oder was wieder in die Wiese geschickt worden ist, besser gesagt ins Kiesbett, nämlich die 21, auch ein AF-Corse-Auto, diesmal oder zumindest zwei AF-Corse-Autos, die sich dort in den Weg gebracht haben, muss man wirklich sagen, die 21 gegen, nämlich aufpassen, die 83, nämlich Mann, Ulrich und Wielander gegen Perodo, Nielsen und Rovera. Diesmal war es tatsächlich Niklas Nielsen, der das Schwesterauto in die Wiese, besser gesagt ins Kiesbett gebracht hat, somit die 83 irgendwie wieder mal mit einem GTE in Konflikt gekommen, was eigentlich so nicht hätte sein dürfen. Die 93 währenddessen weiterhin immer noch tatsächlich in dieser Zeit reparieren in der Boxengasse. Dann kam es zu einer Schrecksekunde, einer riesen Schrecksekunde, muss man wirklich sagen, nach der nächsten Phase der Boxenstops, nämlich der Thiel Sport Aston Martin mit der 93, mit einem riesen Abflug dort in der zweiten Schikane. Und das war wirklich ein Unfall, den man sich so hätte nicht vorstellen können. Henrik Chavez, der im 33er Fahrzeug währenddessen saß und dort irgendwie beim Anbremsen das Auto verloren hat, egal ob es technischerseits war oder nicht. Das konnte man zumindest auch auf Seiten von Aston Martin bisher ja nicht wirklich erläutern. Aber es war eine Schrecksekunde, die ja im Endeffekt zum Nachdenken wieder mal gebracht hat, was diese Sausage Cups gebracht hat, nämlich Henrique Chavez das Auto vorher verloren und dann geht das Auto tatsächlich seitwärts und wie eine Startrampe geht das Auto hoch. Im Vergleich dazu muss man sagen, diese Auto ist 1,3 Tonnen schwer, sogar teils deutlich drüber. Kein Vergleich, natürlich wie Formelfahrzeuge, die meist rund um die 500, 600 Kilo liegen, jetzt eben so ein 1300 Kilo Fahrzeug so in die Luft gewirbelt worden oder die Luft katapultiert worden, ist schon absurd und das darf eigentlich nicht sein, deshalb muss man wirklich sagen, man muss es überdenken, wie man mit diesen Sausage Curbs umgeht und das sollte man dringlichst ändern, denn irgendwann dürfen wir da nicht mehr drüber lachen, beziehungsweise über uns heftige Unfälle in dem Sinne dann erfreuen, kann man nicht sagen, aber zumindest heftige Unfälle ertragen, sonst kostet das irgendwann auch mal wirklich Menschenleben. Auch ein Aufreger war die Durchfahrtsstrafe, die dann später kam, nämlich mit einer Durchfahrtsstrafe eben gemacht worden ist, Full Course Yellow Infringement, die 708 natürlich in Bedrohung gebracht hat und dann irgendwann auch dazu, dass man aufgrund eines Motorschadens dann irgendwann das Auto komplett abstellen musste in der Hypercar-Klasse für Glickenhaus, damit der erste Sieg tatsächlich verwehrt. Dann ging es dann nur noch tatsächlich in der Hypercar-Klasse Toyota gegen Alpine und das war ein Kampf, den man so sich hätte nicht vorstellen dürfen. Ja, ein Kampf, der zwischen Kamui Kobayashi ausgetragen worden ist und der tatsächlich zu früh drüber gezogen ist und damit das Auto ja heftigst beschädigt hat, aufgrund dessen, dass er natürlich die 36 da noch seitlich war und damit ja die 7 eigentlich dann chancenlos zwischenzeitlich oder danach nach dieser Aktion dann gegenüber der Alpine, die dann auch den Sieg tatsächlich in der Hypercar-Klasse einfahren konnte. Dann wurde es ja nochmal richtig spannend zum Rennende hingegen in der GTE Pro, nämlich das war ein Rennen, was man wirklich sagen muss, zum Ende hin wie eine Stocker Crash Challenge, denn Porsche gegen Ferrari, ja, da kochten die Gemüter aber mal richtig hoch, gerade auch in der zweiten Schikane, die 52 ging dort geradeaus. Da ging es ja um Platz Nummer 3, ein bisschen eine Chance für Porsche, da noch einigermaßen Chancengleichheit oder zumindest etwas Schadensbegrenzung zu machen gegenüber der 51, nicht der 52, dem Ferrari, die 92 dort, der Porsche mit Christensen und Estre dort gegen die 51 dort gekämpft. Aber dort, wie gesagt, wollte man Schadensbegrenzung betreiben, das hat aber nicht ganz so funktioniert bei der Porsche-Mannschaft. Hingegen dann in der GTE Pro ein Tankkrimi, ein Spritkrimi, wie man sich ihn nur vorstellen konnte, in der letzten, oder mehr wie gesagt, in den letzten Minuten entschied sich dann tatsächlich das Rennen für die Corvette-Mannschaft. 6 Runden ging es für die Corvette-Mannschaft durch, 7 Stops dann, 6 Stops für Corvette, 7 Stops für AF Corse und dort dann eben diese Führung, die 19,4 Sekunden anhielt. Corvette nicht unbedingt von der Performance her das stärkste Auto, man konnte zwar auf jeden Fall mal deutlich besser mitfahren im Vergleich zu Porsche, zu den Ferraris, aber ja, der Sieg in dem Sinne kam auch für die Corvette-Mannschaft ziemlich überraschend und das eben bei diesem Aufschlag, obwohl man ja schon länger mit der C8R dabei ist, besser gesagt schon seit 2020, dann natürlich die Unterbrechung im Jahr 2020 ja mit Corona, also man hat ja das Lone Star Le Mans ja mitgemacht in Kota, aber die restlichen Stationen aufgrund von Corona im Jahr 2020 auslassen müssen, 2021 ja zumindest in Spa und auch in Le Mans dabei gewesen und jetzt in diesem Jahr eben mit Fulltime-Entry mit der 64 dabei und jetzt hat es ja auch mal gereicht, nämlich mit dem Sieg in der GT Pro vor den beiden Ferraris und vor den beiden Porsches dann gelegen. In der LMP2 hatten wir auch noch ein Rennen, was für die Realteam WRT-Mannschaft ziemlich gut ausgegangen ist. André Habsburg und Nato, die das Rennen für sich entschieden haben konnten, vor den Le Mans-Sieger von Gonzalez, Da Costa und Stevens, die 11 Sekunden Vorsprung hatten oder haben vor den Jotas. Und Vector Sport feierten ihren ersten Podiumsplatz mit Nico Müller, Ryan Cullen und Sebastian Bourdais. Die Inter-Europol-Mannschaft mit Chevon Sitz, mit Brundle und Gutierrez auf 4 und United Autosport USA mit Lynn und Olivier Jarvis und Josh Pearson auf 5 zu sehen. Die besten Top 5 oder die besten 5 dann eben in der LMP2-Klasse zu sehen, und Algarve Pro Racing macht die Pro-RM-Klasse für sich auf mit Stephen Thomas, mit Allen und mit René Binder. In der GTAM, und die machen wir dann damit Schluss, das war ein, ja, Kampf, wo man gedacht hätte, okay, das könnte tatsächlich für die Aaron Dams Mannschaft was werden. Ein verkorkster Boxenstopp leider unter Focus Yellow, die dann gerade aufgelöst worden ist, sorgte dafür, dass die Mannschaft dann hinter der Dempsey Proton Truppe lag und damit, ja, der Sieg tatsächlich für die Truppe Frey, Gatting und Bovi dann nicht gereicht für den Sieg tatsächlich, aber es waren Podiumsplatzierungen, eine deutliche Verbesserung auch in diesem Jahr in der GTAM-Meisterschaft, was das Saisonergebnis anging. Man hat es in Le Mans ja schon gezeigt, dass, wenn alles zusammenpasst, zeitweise ja mit dem Reifenschaden ja auch in der Anfangsphase gebeutelt worden. Wenn alles zusammenpasst, wie gesagt, dann könnte es tatsächlich für die 85 nach vorne gehen, und das diesmal war es ja auch so, die Aaron Dams Mannschaft ja auf Platz 2 zu finden, neben dem Sieg von Dempsey Proton mit Reed, Priot und Tinkner. Caroli und Pedersen und Lord Wheeler dann mit der 46 dann zu sehen auf Platz 3. Damit sprengte man so ein bisschen die Ferrari Armada dann auf, die dann folgt mit Iron Lynx, mit Schiavoni, Cresoni und Fieser Keller und mit Detoe, mit Ragos und Aubry, die auf der 5 dann zu sehen waren in der LMGT-AM. Der einzige Ausfall, wie gesagt, in der LMGT-AM war tatsächlich der TF Sport mit Keating, Chavez und Sörensen, die natürlich in der Meisterschaft jetzt richtig an Boden verloren haben. Darauf blicken wir natürlich nochmal drauf. Die finale Meisterschaftswertung in der World Endurance Championship in der Hypercar-Klasse sieht nämlich wie folgt aus. Dort sind weiterhin André Negrau, Mathieu Vaxivière und Nicolas Lapierre mit dem zweiten Sieg in der Saison damit weiterhin vorne. 10 Punkte vor Brandon Hartley, Ryo Hirakawa und Sebastian Buemi. José Maria López, Camille Coverge und Mike Conway konnten sich zumindest nach dem Ausfall von Glickenhaus an deren vorbeisetzen. Doch Platz 3 und damit auch 30 Punkte Abstand auf die führende Truppe von Alpine, eine Riesenaufgabe, jetzt natürlich in den letzten beiden Rennen zu gehen. Das wirkt fast schon unmöglich, genauso auch wie Ryo Hirakawa, Sebastian Buemi und Brandon Hartley, die haben auch, wie gesagt, die 10 Punkte Abstand. Das wirkt dann natürlich in dem Sinne auch eine Mammutaufgabe, vor allen Dingen, wenn dann die Alpine-Mannschaft in Fuji, also in Fuji, der Heimstrecke im Endeffekt für Toyota und in Bahrain, da noch so weitermachen. Dann schauen wir auf die LMP2, dort sind es weiterhin die Jota Boys von Da Costa, Gonzalez und Stevens weiter in vorne, 95 Punkte, 19 Punkte vor Joshua Pearson, Oliver Jarvis, Ferdinand Habsburg und Nominato und Rui André, damit mit dem Sieg in Monza rangekommen, auf 8 Punkte, zumindest auf Platz 2. Lorenzo Colombo, Louis Deletras und Robert Kubica mit viel Pech in diesem Rennen gesegnet. 8 Punkte nur zu gehen mit Platz Nummer 4 in der Meisterschaft, und eine Nuller gab es für René Rast, Robin Freins und Jean Gelal nach Le Mans, jetzt auch in Monza, damit auf Platz 5 weiterhin verbleibend in der Meisterschaft dort zu sehen. GTE-Meisterschaft haben wir natürlich auch noch für euch im Petto. In der Pro-Wertung liegt es wie folgt. Das ist der Ferrari um einen Punkt vorne tatsächlich vor dem Auto von Alessio Pierguidi und James Calado, ein Punkt vor dem Auto von Gianmaria Bruni und von Kevin Estre. Kevin Estre 2 Punkte hinter dem Führer, Gianmaria Bruni aufgrund dessen ja ersetzt worden an diesem Wochenende von Frederik Makowiecki. in der zweiten Position eben zu sehen. Kevin Estra auf Platz 3 mit Michael Christensen und Richard Lietz auf Platz 4. Wie gesagt, verhindert worden, Corona-bedingt. Und Antonio Foucault und Miguel Molina mit 20 Punkten Rückstand auf Platz 1, auf Platz 5 zu sehen. In der AM sieht es weiterhin wie folgt aus. Dort verliert die Führung zwar Ben Keating und Marco Sörensen nicht nach dem Ausfall in Monza. Dafür waren die anderen Ergebnisse einfach wirklich zu stark. David Pittard, Nicky Thiem, Paul Dallena um 5 Punkte rangekommen. Zwar nur 4 Punkte aus Monza rausgeholt. Trotz dessen, keine schlechte Option da, diese 4 Punkte natürlich zu ziehen nach dem Ausfall von der Truppe von TS Sport. Christian Ried, Harry Ticknell und Sebastian Prieur nach dem Sieg von Monza jetzt mit 77 Punkten ganz gut bedient. Damit könnte man zumindest eine Außenseiterrolle reingehen, genauso wie Henrik Chavez, der zwar ja in Sebring nicht dabei war, jetzt in Monza den Nuller eingefahren hat. 69 Punkte, damit alleiniger Punktehalter dort mit Platz 4, Rachel Frey, Michael Gatting und Sarah Bovie. Ja, auf Platz 5, Rachel Frey aufgrund in Spa ja als einzige dabei gewesen von der Iron Dams Mannschaft reinen Truppe, Gatting und Bovia aufgrund dessen Corona bedingt ja nicht dabei gewesen, dort Rachel Frey aber in Anführungszeichen nur einen Punkt geholt und jetzt eben in der 5. beziehungsweise 6. Position 51 Punkte liegt man dort vorne und damit könnte man sich tatsächlich in den Top 5 zumindest mal festigen und das auch in dieser Saison WEC für die Iron Dams Mannschaft und das könnte tatsächlich jetzt auch für Fuji und auch für das Rennen in Bahrain nicht schlecht aussehen. Wir müssen noch dazu sagen und schauen damit so ein bisschen auf die Zukunft, nämlich dass Glickenhaus ja nicht dabei sein wird in Fuji, da will man sich einfach Kosten sparen, das hat man auch mit der WEC so ausgemacht und somit wird man tatsächlich dann in Fuji nicht dabei sein. Darauf blicken wir dann später auch nochmal, Fuji ja in 53 Tagen dann eben zu sehen in der WEC, dann auch wieder in den TV-Übertragungen der Sender Eurosport und Nitro zu sehen. Dann gehen wir weiter und machen ganz fix den Porsche Supercup fertig. Dort war es ein Rennen, was für Larry ten Forde mal richtig nach hinten losging. Zwar vorzeitig sah es ganz gut für ihn aus, Platz 2 zumindest auch im Folge des Rennens, während das Qualifying ein Mann bestimmt hat, der in Monza gut aufgelegt hat, nämlich Dylan Pereira, der dort seine zweite Pole des Jahres gefeiert hat vor Harry King und vor Larry ten Forde. Wie gesagt, der Niederländer zwischenzeitlich auch auf Platz 2 zu sehen im Rennen, während Laurin Heinrich sich dann irgendwann auch mal auf Harry King vorbeischlängeln konnte. Larry ten Forde aber nach einem der Restarts dann mit Problemen, denn nämlich Marvin Klein, der ihn in die Parade gefahren ist und damit tatsächlich den GP Elite Porsche so beschädigt hat, dass er das Auto tatsächlich abstellen musste, genauso wie Marvin Klein, der CLRT-Pilot, der auch ebenfalls vorzeitig das Auto abstellen musste. Somit hat er deutlich zumindest mal Punkte in Richtung Führung verloren. Das nutzt natürlich Laurin Heinrich und natürlich auch Dylan Pereira, die natürlich hinweggehen wollten und da Punkte gut machen wollten und das auch getan haben. Dylan Pereira gewann das Rennen vor Laurin Heinrich, Bastian Buß, Harry King und Simone Aquinta. Für Bastian Buß war es tatsächlich der erste Podiumsplatz in dem Supercup in dieser Saison. Und die Wertung, wie gesagt, nach der Halbzeit sieht wie folgt aus. Dylan Pereira 2 Punkte vor Laurin Heinrich und Larry ten Forde jetzt mit einem 13 Punkte Abstand vor Harry King und Bastian Buß. Somit, ja, interessant, wie das Ganze dann ausgehen wird, dann beim nächsten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercups dann wohl im Rahmen der Formel 1 das Ganze dann in Frankreich, in Paul Ricard. Das Ganze nämlich in gut 1,5 Wochen. Damit gehen wir in unsere Vorschau und verlassen damit den Rückblick und gehen damit in Richtung auf die Insolvency Sportscar Championship zu gehen, nämlich dort das Rennen von Lime Rock Park an diesem Wochenende diesmal ja dann nur mit den GT-Autos zu finden. Das FCP Euro North East Grand Prix von Lime Rock Park bildet ja immer, wie gesagt, eines von zwei reinen GT-Rennen in dieser Saison. Somit starten in Lime Rock Park nur in Anführungszeichen 15 Autos. Doch es ist auch eine kleine Geschichte, die der Lime Rock Park dazu bringt, nämlich das 50-jährige Bestehen IMSA Racing at Lime Rock Park heißt es an diesem Wochenende, und das feiert man eben richtig, vor allen Dingen, da der Lime Rock Park einer der oder die kürzeste Strecke im Kalender der IMSA Racing Sports Car Championship ist und damit mit 50-jähriges Bestehen ein wirklich tolles Rennen immer dadurch bietet. Zwar wirkt die Strecke simpel, aber dafür ja, ist sie dann doch sehr anspruchsvoll. Dafür muss man das auch noch sagen und dazu erwähnen. Da haben wir noch eine Änderung in der Entry-List. Gehen wir die einfach mal ganz kurz durch. Corvette, Pfaff, Vesta Sullivan, Heart of Racing, BMW in der GT Daytona Pro weiterhin vertreten. Doch es gibt eine Mannschaft, die die GTD Pro verletzt, nämlich Cooper McNeil und Jules Gonon. Die verlassen mit WeatherTech Racing nämlich die GTD Pro-Meisterschaft und gehen damit zurück in die GTD, wo auch WeatherTech Racing lange Zeit unterwegs war, bevor die GTD Pro und damit am Start war, und jetzt eben wieder zurück in die, ich sag jetzt mal, Amateurklasse, um das nicht falsch zu verstehen. Im Endeffekt die Einsteigerklasse in der GTD ist eben die GTD Pro, GTD anstatt die GTD Pro, und da muss man wirklich sagen, die Ergebnisse von Cooper McNeil haben dazu nicht beigetragen, dass WeatherTech Racing da nach vorne geht, und damit geht man jetzt eben wieder den Schritt zurück. Damit jetzt 10 Autos in der GTD und 5 in der GTD Pro unterwegs. Damit haben wir die 79 in der GTD dabei. Brian Sellers, Madison Snow sind weiterhin dabei, also die Paul Miller Mannschaft. Der zweite, Vesta Sullivan, Lexus auch dabei. Der Wright Porsche, das zweite Auto von Heart of Racing. Der Kirkhoff Mercedes, damit drei Mercedes in der GTD-Meisterschaft unterwegs. Dann der Caravan mit Purgan Racing. Lambo ist wieder zurück nach dem heftigen Crash von Watkins Glen, und auch der Ryan Eversley, der Rick Ware Racing Acura NSX, der in Canadian Tire Motorsport Park auf Platz 2 gefahren ist, das mit überraschender Weise. Russell Ward und Philip Ellis dann auf der 57 unterwegs, und das 96er Auto von Turner Motorsport auch da dabei in Lime Rock Park. Und dann klären wir noch ganz fix, wie das Rennen dann ihr verfolgen könnt. Das könnt ihr wie immer tun bei Motorvision TV. Das Ganze ab 21.05 Uhr dann zu sehen. Wie gesagt, Motorvision TV und IMSA TV zu sehen. Auch auf Peacock für die amerikanischen Freunde. Und vorher am Tag, der Freitag, dann ab 23.05 Uhr zu sehen. Also Samstag das Rennen und Freitag das Qualifying. 23.05 Uhr und 21.05 Uhr das Rennen der IMSA WeatherTech Sports Car Championship aus dem Lime Rock Park. Damit tatsächlich seid ihr weitestgehend informiert für die für das kommende Rennwochenende. Viel ist ja da nicht zu sehen. Es geht so langsam in Richtung Sommerpause, und da ist es ein bisschen schade, aber man muss sagen, so langsam hatten wir auch viele, viele heftige Wochen dabei. Zum Beispiel nächste Woche haben wir dann nur den Porsche Supercup am Start. Aber ich glaube, das können man verkraften, und ich glaube, macht einfach im Endeffekt mehr Bock auf Racing. In dem Sinne so ein bisschen natürlich auch, aber die Sommerpause hält ja nicht lange an. Wenn man da sieht, dann nochmal 24 Stunden von Spa, wo wir dann auch noch vor Ort sind und da sicherlich einige Eindrücke dann auch nochmal sammeln werden. Damit entlasse ich euch in diesen Tag und wünsche euch noch viel Vergnügen und bleibt weiterhin gesund. Gehabt euch wohl, euer Lukas Storms, dem geht hier doch auf sportpodcast.de, und möge der Ritt mit euch sein. Folgt uns gerne auf Social Media, und bis dahin, ciao, tschüss und bye, bye.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.